Hey Leute, willkommen zurück bei einer weiteren Episode Insolito. Das hier ist ein relativ generisches Intro, das kann ich ja ehrlich so sagen, weil es gibt auch nicht viel zu sagen. Also ich glaube nicht, dass ihr jedes Mal wissen wollt, wie es mir geht, was ich so gemacht habe und was so die Pläne für die Zukunft sind. Und wenn doch, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, beziehungsweise ich weiß gar nicht genau, wie das hier funktioniert beim Podcast, aber irgendwie könnt ihr mir ja etwas hinterlassen. Ansonsten einfach bei Instagram. Der Link dazu ist auch in der Infobox. Wie schon gesagt, gibt es nicht viel zu sagen, außer, dass ihr mich auch gerne bei YouTube abonnieren könnt. Dafür könnt ihr auch dem Link in der Infobox folgen oder bei YouTube einfach Insolito eingeben. All die Podcasts, die hier kommen, sind einfach die Tonspuren von den Videos, die es auf YouTube gibt. Also auf YouTube sind sie auch visuell aufbereitet. Also wenn ihr die Videos schon früher sehen wollt, schaut einfach bei YouTube vorbei. Ja, dann geht's jetzt auch schon los mit der heutigen Episode. Am 4. August 1986 werden die 7-jährige Melanie und die 5-jährige Carola Weimer als vermisst gemeldet. Es wären nur noch wenige Tage bis zu Melanies Einschulung gewesen. Das Mädchen hatte sich auf den neuen Lebensabschnitt gefreut. 3 Tage später, am Tag der geplanten Einschulung, findet man die Leiche von ihr und ihrer Schwester. Darauf folgen Befragungen und Prozesse, die vermuten lassen, dass die Mädchen von einem ihrer Elternteile ermordet wurden. Doch wer war es? Monika Böttcher, die Mutter, die schon lange unglücklich mit ihrem Leben war? Oder doch der Vater, der nicht verkraften konnte, dass seine Ehefrau ihn verlassen wollte? Im heutigen Video sprechen wir über die Weimar-Morde. Eine grausame Familientragödie, die zugleich einer der spektakulärsten deutschen Mordfälle der Nachkriegszeit ist. Monika Böttcher wurde am 13. April 1958 in Osthessen geboren. Über ihre Jugend ist nur wenig bekannt. Nach der Schule machte sie eine Lehre zur Krankenpflegerin. 1977 lernte sie, im Alter von 19 Jahren, Reinhard Weimar kennen und verliebte sich in ihn. Nur knapp ein Jahr später, im Juni 1978, heirateten die beiden. Dabei nahm Monika Reinhards Nachnamen an. Reinhard wurde 1952 geboren und arbeitete nach einer Kfz-Schlosserlehre unter Tage im Heerer-Schacht der Kali- und Salzbergwerke. Würde man Monika heute nach ihrer Ehe fragen, würde sie nur das antworten, was sie die ganzen letzten Jahre schon betonte. Die Hochzeit hatte nur aus Torschlusspanik stattgefunden und wäre ein Fehler gewesen. Dennoch schienen die beiden zunächst glücklich zu sein. Sie zogen den Ortsteil Röhringshof-Nippe in der osthessischen Stadt Philippsthal. Dort hatten sie eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in dem Monika aufgewachsen ist. In den anderen Wohnungen lebten noch Monikas Mutter, ihre Großmutter, sowie eine ältere und eine jüngere Schwester von ihr, jeweils mit ihren Männern. Am 22. Juli 1979 kam ihre erste Tochter Melanie auf die Welt. Am 8. März 1981 folgte ihre zweite Tochter Carola. Sie schienen glückliche Kinder zu sein, 2 schüchterne Mädchen mit roten Haaren und Sommersprossen. Bilder zeigen sie in ihrem Kinderzimmer. An der Wand befindet sich eine Blümchentapete. 2 Betten stehen im Raum. Zaghaft lächeln sie in die Kamera. Sie scheinen es gut zu haben. Aber war dem wirklich so? Oder trügt der Schein? Im Jahr 1985 war Reinhard 3-mal in stationärer Behandlung. Er litt immer wieder unter Bewusstseinsstörungen mit langen ohnmachtsähnlichen Ausfällen. Später fand man heraus, dass diese Zustände auf eine Medikamentenvergiftung mit Neuroleptika und Benzodiazepinen zurückzuführen waren. Reinhard stritt ab, diese Medikamente jemals eingenommen zu haben. Während er damals noch überlegte, wie die Vergiftung zustande gekommen sein könnte, war er später davon überzeugt, dass Monika ihn vergiften wollte und ihm die Arzneimittel untergemischt hat. Durch ihren Job als Krankenpflegerin hätte sie rein theoretisch Zugriff auf die Medikamente gehabt. Mit diesen Vorwürfen ging Reinhard sogar vor Gericht. Allerdings konnte man Monika nie etwas nachweisen. Sie selbst behauptete, dass Reinhard diese Medikamente sehr wohl regelmäßig selbst eingenommen hat, eventuell mit dem Gedanken, ihr Mitleid zu erregen. Man merkt schon, der Grundstein der Ehe bestand weder aus Harmonie noch Vertrauen. Im Mai 1986 ging Monika oft mit ihrer Schwester aus. Sie besuchten Bars und Diskotheken. Dabei erzählte Monika ihrer Schwester, dass sie darüber nachdenke, sich scheiden zu lassen. An einem dieser Abende lernte sie Kevin Pratt kennen. Kevin war ein amerikanischer Soldat, der damals in Deutschland stationiert war. Nach einem kurzen Hin und Her fingen Monika und er eine Affäre an. Reinhard selbst besuchte in der Zeit regelmäßig ein Bordell. Auch er war mit der Ehe unzufrieden. Gegenüber Monika erhob er sogar mehrfach die Hand. Doch diese ließ sich nicht scheiden, sondern er trug die Schläge aufgrund ihrer Schuldgefühle, die sie wegen der Affäre hatte. Kevin Pratt versuchte Monika in den nächsten Wochen immer wieder davon zu überzeugen, mit ihm in die USA zu kommen. Ihre Kinder könnte sie selbstverständlich mitnehmen. Dort hatte er zwar selbst eine Frau, aber die würde er, laut eigener Aussagen, für Monika verlassen. Doch diese lehnte ab. Sie sagte, sie wolle ihren Kindern nicht den Vater wegnehmen. Reinhard Weimer behauptete später, er habe von der Affäre seiner Frau gewusst. Er habe diese hingenommen, weil er seine Kinder liebte und diese keinesfalls nur noch selten sehen wollte. Am 2. August 1986 kam Monikas Mutter ins Krankenhaus und musste dort für einige Tage bleiben. Das ist relevant, weil diese sich sonst immer um Melanie und Carola gekümmert hat, wenn Monika sich mit Kevin traf. Den Tag darauf machte Monika gemeinsam mit Kevin Pratt und ihren Töchtern einen Badeausflug. Bevor sie losgefahren sind, stritt sie sich mit Reinhard, dem sie erzählt hatte, dass sie alleine mit den Mädchen fahren würde. Reinhard wollte sie begleiten und Monika würgte ihn ab und sagte, »Du kannst doch gar nicht schwimmen.« Daraufhin war Reinhard sehr enttäuscht. Nach dem Ausflug kam Monika laut ihren eigenen Aussagen mit ihren Töchtern gegen 18 Uhr zu Hause an. Sie habe die Kinder dann bettfertig gemacht und die Wohnung noch einmal gegen 20.30 Uhr verlassen, um sich mit Kevin in einer Diskothek zu treffen. Um 3 Uhr in der Nacht wäre sie endgültig wieder zu Hause gewesen. Kevin bestätigte Monikas Aussagen und sagte, er habe bis etwa 3 oder 3.30 Uhr mit ihr Zeit verbracht. Der 4. August war ein Montag. Reinhard und Monika hatten beide Urlaub. Die Sonne stand hoch am Himmel und das Thermometer hatte an diesem Sommertag die 30-Grad-Marke weit hinter sich gelassen. Den Morgen des Tages rekonstruierte Monika wie folgt. Um 9.30 Uhr habe sie Melanie und Carola geweckt. Nach einem kurzen Frühstück gingen die beiden auf einen nahegelegenen Spielplatz. Gegen 10.50 Uhr habe Monika das Haus mit dem Auto verlassen. Bei einer Bank, ein paar Straßen weiter, habe sie ein paar Überweisungen getätigt und wäre im Anschluss in den Supermarkt gefahren. Gegen 12.15 Uhr sei sie wieder zu Hause gewesen. Belege beweisen, dass Monika diese Überweisung tatsächlich getätigt hat. Allerdings befand sich der Bankangestellte, mit dem Monika angeblich gesprochen hat, zu diesem Zeitpunkt im Urlaub. Und auch im Supermarkt wurde die 28-Jährige von niemandem gesehen. Ihr Auto wiederum sah man, während sie gerade im Supermarkt gewesen sein soll, an einem anderen Ort. Nachdem sie wieder zu Hause war, habe Monika angeblich Mittagessen gekocht und Reinhard losgeschickt, um die Kinder reinzuholen. Und als Reinhard am Spielplatz ankam, waren die beiden nicht mehr da. Diese Variante des 4. August erzählte Monika auch der Polizei, als sie kurz darauf ihre Töchter als vermisst gemeldet hat. Später ändert sie ihre Aussage allerdings. Doch dazu kommen wir erst gleich. Auch ist nicht sicher bekannt, ob Monika die Kinder selbst als vermisst gemeldet hat oder ob dies Brigitte, eine von ihren Schwestern, gemacht hat. Die Polizei begann sofort nach dem Mädchen zu suchen. Auch die Nachbarn und Reinhard beteiligten sich bei der Suche. Monika selbst allerdings nicht. Zunächst ging man von einer Entführung aus, doch bald erfuhren die Ermittler von den Eheproblemen von Monika und Reinhard. Die Vermutung lag nahe, dass Melanie und Carola von zu Hause weggelaufen sind oder dass sogar eines der Elternteile die Kinder versteckte, um sie dem anderen vorzuenthalten. Als sie einen Tag später von Monikas Affäre erfuhren, zogen sie es in Betracht, dass Monika die Kinder gemeinsam mit Kevin entführt hat und deswegen auch nicht bei den Suchaktionen geholfen hat. Doch die Hoffnung, dass die Kinder noch lebten, zerschlug sich am Nachmittag des 7. August. Ein Busfahrer fand Melanies Leiche an einem Parkplatz nahe der L3255, in der Nähe der Untertagedeponie Herfer-Neurode, 9 Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt. Als die Polizei die Umgebung absuchte, gelang es ihr ungefähr 1,5 Stunden später auch Carolas Leiche zu finden. Ihr Körper befand sich etwa 4 Kilometer von Melanies Leiche entfernt, an einem stillgelegten Straßenstück im Bengendorfer Grund. Es wäre der Tag von Melanies Einschulung gewesen. 4 Tage später wurden die Mädchen beerdigt. Schnell waren nur noch Monika und Reinhard im Fokus der Ermittler. Sie hielten es für äußerst unwahrscheinlich, dass Melanie und Carola am helllichten Tag nur wenige Meter von ihrem Zuhause entführt wurden. Es handelte sich um eine belebte Wohngegend und niemand hatte die Mädchen draußen gesehen oder irgendetwas Verdächtiges beobachtet. Außerdem konnte der Todeszeitpunkt ziemlich sicher auf den 4. August datiert werden. Also dem Tag, wo die beiden verschwunden sind. Warum hätte ein Entführer die beiden Kinder sofort umbringen sollen? Eine Obduktion hatte auch keine Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch ergeben. Reinhard und Monika wiederum hätten ein Motiv gehabt, ihre Kinder zu töten. Reinhard war eifersüchtig und wütend wegen der Affäre seiner Frau. Der Badeausflug am Tag zuvor hätte das Fass zum Überlaufen bringen können. Und Monika wollte eventuell frei sein für ihre neue Beziehung. So hatte sie ja oft geäußert, in ihrer Ehe unglücklich zu sein, aber wegen ihrer Kinder auch nicht mit nach Amerika ziehen zu wollen, da sie nicht wollte, dass ihre Kinder ohne ihren leiblichen Vater aufwachsen. Bei der Obduktion fand man auch heraus, dass Melanie mit einem Stoff erstickt und Carola erwürgt wurde. Der toxikologische Bericht ergab, dass die beiden keine Medikamente oder sonstige ungewöhnliche Stoffe im Blut hatten. An ihrer Kleidung fand man keinerlei Sand, was ebenfalls dagegen spricht, dass die Mädchen tatsächlich auf dem Spielplatz waren. Dafür befanden sich zahlreiche Kletten an Melanies und Carolas Kleidung. Von diesen Kletten wuchsen sehr viele an dem Ort, an dem man Carolas Leiche gefunden hat. Es gab aber keine am Fundort von Melanies Leiche. Deshalb ging man davon aus, dass Melanie zunächst neben Carola abgelegt und dann doch noch einmal mitgenommen wurde und sie später erst dort platziert wurde, wo man sie letztendlich gefunden hat. Die Kleidung der Mädchen war sonst sehr ordentlich, sauber und schick und auch die Position, in der man ihre Leiche fand, sah sehr platziert aus. Sie wurden also nicht einfach auf den Boden geschmissen. Ihre Haare waren mit Haarspangen zurechtgemacht, als wollte man auch ihre Leiche noch schön machen. Das war ein weiterer Hinweis für die Ermittler dafür, dass ein Elternteil den Mord begangen hatte und wollte, dass man ihre Kinder ordentlich vorfindet. Bei solch einer Inszenierung spricht man manchmal auch von einem sogenannten Undoing. Hier ein kurzes Zitat aus dem Buch Fallanalyse und Täterprofil von Jens Hoffmann und Cornelia Mussolf aus der BKA-Forschungsreihe. Versucht der Täter, das Verbrechen symbolisch ungeschehen zu machen, spricht man von emotionaler Wiedergutmachung, Undoing. Dies kann etwa darin Ausdruck finden, dass der Mörder nach der Tat den Körper des Opfers in eine schlafende Haltung legt und zudeckt oder den Tatort und den Leichnam reinigt. Besonders Monika rückte damit ins Licht der Ermittlung. In der Polizeiakte las man später, nur die Mutter wollte die Kinder selbst als Leichen schön gefunden haben. Also Monika hat anscheinend gesagt, dass sie ihre Kinder schön fand, als man sie vorgefunden hat. Am 12. und am 15. August übergab Monika der Polizei zwei anonyme Briefe, die sie angeblich erhalten hatte. Darin stand an Monika gerichtet, das ist die Strafe, es tut mir leid um die Kinder, aber es musste sein. Jetzt bist du bald dran. Von wem der Auftrag kommt, kannst du dir wohl denken. Damit ist natürlich Reinhard gemeint. Reinhard soll diesen Auftrag gegeben haben. Den Auftrag, seine eigenen Kinder zu töten. Das wären extrem belastende Beweise, wenn die Briefe authentisch wären. Allerdings wurde die Handschrift der Briefe von einem Schriftsachverständigen untersucht und dabei mit der Handschrift von Monika verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass Monika die Briefe selbst verfasst hatte. Als man sie damit konfrontierte, gestand sie ihre Lüge. Fast zwei Wochen später, am 28. August 1986, wurde Monika verhört und anschließend verhaftet. Man war sich sehr sicher, dass sie den Mord begangen hatte. Zunächst blieb Monika bei ihrer alten Aussage. Doch einen Tag später zog sie ihre Aussage zurück und behauptete von nun an, dass sie, als sie am 4. August gegen 3 Uhr nachts nach Hause kam, Reinhard im Kinderzimmer der Mädchen vorgefunden hat. Die Mädchen waren bereits tot, aber noch warm. Sie hätten in ihren Betten gelegen, hätten aber keinen Schlafanzug angehabt. Reinhard wäre verwirrt und abwesend gewesen und hätte geweint. Monika wäre schockiert ins Schlafzimmer gegangen und habe kurz darauf Motorengeräusche gehört. Reinhard und die Leichen ihrer Töchter waren fort. Einige Zeit später sei Reinhard dann zurückgekommen und habe gesagt, jetzt kriegt keiner mehr die Kinder. Er nannte ihr dabei angeblich auch den Ort, an dem er die Leichen abgelegt hatte. Da sie ihre Töchter unbedingt noch einmal sehen wollte, wäre sie am nächsten Tag dorthin gefahren. Deswegen hätte man dort auch ihr Auto gesehen. Sie habe aber nur Melanie finden können, Carola nicht. Um Reinhard zu schützen, hätte sie nicht die Wahrheit gesagt. Nach ihrer Aussage wurde Monika freigelassen und Reinhard wurde verhaftet. Bei seiner Befragung gab er an, am 3. August gegen 22 Uhr ins Bett gegangen zu sein und bis 11.30 Uhr geschlafen zu haben. Als er aufgestanden ist, wäre er allein in der Wohnung gewesen. Um 12.15 Uhr sei Monika zurück nach Hause gekommen, habe gekocht und ihn dann losgeschickt, die Mädchen reinzuholen. Reinhard wurde nach seiner Aussage ebenfalls wieder freigelassen. Die Ehe von Monika und Reinhard war nun endgültig vorbei. Sie trennten sich und ließen sich im Laufe des nächsten Jahres scheiden. Das war auch der Zeitpunkt, wo Monika wieder ihren Mädchennamen Böttcher annahm. 2 Monate nach den Anschuldigungen und der Änderung von Monikas Aussage wurde ein Haftbefehl gegen sie erlassen. Am 27. Oktober 1986 wurde sie festgenommen. Vor Gericht zweifelte man an dem Wahrheitsgehalt ihrer Aussage. Selbst wenn es so passiert wäre, wie Monika erzählt, hätte sich Monika mitschuldig gemacht. Sie war Krankenpflegerin und hätte sofort Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten können und müssen. Außerdem alarmierte sie keinerlei Hilfe. Reinhard sagte aus, dass er sich nicht erinnern könne, den Mord begangen zu haben. Und wenn er es gemacht habe, dann muss es ein Blackout gewesen sein. Zum Ablegen der Leiche sagte er: "Ich bin mir fast sicher, dass ich den Abtransport der Mädchen nicht alleine fertiggebracht habe." Auf die Frage, ob er auch in der Nacht vom 3. auf den 4. August Ausfallerscheinungen ähnlich seiner früheren gehabt habe, antwortete er, sich das nicht vorstellen zu können. Doch es gab noch einige andere Hinweise, die auf Monika als Täterin hingedeutet haben. So besaß Familie Weimer einen weißen VW Passat, der nach dem Verschwinden der Mädchen am 4. August untersucht wurde. Dabei fiel dem Polizisten auf, dass die Frontscheibe gesprungen war. Monika hatte sich dazu geäußert und angegeben, dass es ein paar Tage zuvor einen Steinschlag gab. Als sie damit konfrontiert wurde, dass die Risse aber von innen entstanden seien, gab sie an, in der Nacht zuvor mit Kevin Sex im Auto gehabt zu haben. Dabei wäre sie versehentlich mit ihrem Fuß gegen die Scheibe gestoßen. Als man Kevin Pratt dazu befragte, stritt dieser den Vorfall allerdings ab. Er sagte, dass die Scheibe noch intakt gewesen wäre, als er gegangen ist. Die Theorie, die die Ermittler nun für am wahrscheinlichsten hielten, war die, dass Monika ihre Töchter im Auto tötete und eines der Mädchen sich so heftig wehrte, dass dabei irgendwie die Scheibe zu Bruch ging. Zuvor wurde bereits die Theorie überprüft, ob eines der Kinder eventuell bei einer Vollbremsung mit dem Kopf gegen die Scheibe stieß. Aber es gab weder Blut im Auto noch passende Verletzungen bei den Mädchen. Und auch eine Zeugenaussage gab Zweifel an Monikas Version des Tathergangs. So gab Monikas Schwester an, in der Nacht vor dem Verschwinden der Mädchen um kurz vor 3 aufgewacht zu sein. Ihre Wohnung grenzte an die von Reinhard und Monika. Dadurch habe sie Carola weinen gehört. Mit ihrem Zweitschlüssel habe sie daraufhin die Wohnung betreten und Carola getröstet. Sie hat geweint, weil sie in die Hose gemacht hatte. Sie hätte ihr anschließend eine frische Hose angezogen und sie wieder ins Bett gelegt. Es war nicht das erste Mal, dass die Schwestern sich gegenseitig unterstützten. Weiter gab sie an, dass Melanie von dem Weinen ihrer Schwester nicht aufgewacht wäre und auch Reinhard schlafend im Bett lag. Monika wäre zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder zu Hause gewesen. Wenn wir uns aber zurück an die Aussagen von Monika und Kevin erinnern, müsste sie eigentlich wieder zu Hause gewesen sein. Hätte Reinhard also wirklich, so wie Monika berichtet, in ihrer Abwesenheit die Kinder getötet, so hätte er dafür nur äußerst wenig Zeit gehabt. Außerdem hatte die Obduktion ergeben, dass die Mädchen etwa eine Stunde vor ihrem Tod noch Milch, Kakao und Getreideprodukte zu sich genommen hatten. Dieses Ergebnis deckt sich zum einen mit Monikas erster Aussage, dass sie ihren Töchtern Frühstück gemacht hätte, und widerspricht sich gleichzeitig damit, dass Reinhard die Mädchen angeblich mitten in der Nacht getötet hätte. Würde letztere Version stimmen, hätten Melanie und Carola noch gegen 2 Uhr morgens Müsli gegessen. Des Weiteren fand man an der Kleidung der Mädchen Stofffasern von Monika. Es gab aber auch Aussagen und Hinweise, die für Reinhard als Mörder sprachen. So gaben 4 Zeugen unabhängig voneinander an, dass Reinhard ihnen gegenüber den Mord gestanden habe. Bei den Zeugen handelte es sich um einen Privatdetektiv, eine Kurzzeitbekannte von Reinhards, eine ehemalige Mitpatientin aus der Psychiatrie und die Prostituierte, die Reinhard regelmäßig besuchte. Letztere sagte aus, dass Reinhard: "Mir kann keiner was nachweisen, das merkt ihr," gesagt habe. Allerdings stufte das Gericht jeden einzelnen der Zeugen als unglaubwürdig ein. Am 8. Januar 1988 kam es zu einem Urteilsspruch. Abschließend ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass es sich folgendermaßen zugetragen habe. Am 4. August wäre Monika Weimar nach einem kurzen Frühstück mit ihren Töchtern gegen 11.30 Uhr weggefahren. Ungefähr 10 Minuten später kam sie dort an, wo man später Carolas Leiche fand. Während Monika eines der Mädchen zum Urinieren ins Gebüsch schickte, brachte sie ihre andere Tochter um. Als das zweite Mädchen zurückkam, brachte sie auch dieses im Auto um. Dabei entstand der Sprung in der Windschutzscheibe. Zunächst legte sie dann beide Leichen im Gebüsch ab, wodurch die Kletten an die Kleidung gerieten. Dann nahm sie Melanie allerdings doch wieder mit ins Auto und fuhr mit ihr an den Ort, wo man später ihre Leiche fand. Dort platzierte sie ihren Körper gegen 12 Uhr in einem Brennnesselgebüsch. Anschließend fuhr sie zurück nach Hause, wo Monika gegen 12.15 Uhr ankam. Der gesamte Gerichtsprozess zog sich über mehrere Monate hinweg, aber nun war das Urteil gefallen und Monika wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Monika beteuerte aber weiterhin ihre Unschuld und legte Revision ein. Diese wurde am 17. Februar 1989 vom Bundesgerichtshof zurückgewiesen. Und auch ihre Verfassungsbeschwerde wurde am 2. Mai desselben Jahres verworfen. Einige Jahre später schrieb Monika ein Buch über ihr Leben. Darin beschrieb sie den Moment, als das Urteil gesprochen wurde, folgendermaßen: Meine ganze Hilflosigkeit über das Urteil, der Schmerz, der meinen ganzen Körper verkrampft hatte, alles brach aus mir heraus. Ich fühlte mich wie niedergetrampelt und weggeworfen. Eigentlich war mein Leben an diesem Tag ausgelöscht worden. Am 4. Dezember 1995 wurde das Gerichtsverfahren noch einmal neu aufgenommen. Das hatte das Oberlandesgericht in Frankfurt angeordnet. Sie waren der Meinung, dass die Stofffasern von Monika, die man an der Kleidung der Mädchen fand, kein Indiz wären, das für sie als Täterin spricht. Im Alltag hätten diese Fasern auch auf anderem Weg an die Kleidung der Kinder geraten können. Außerdem fand man an ihrer Kleidung keine Spuren der Kletten, was wahrscheinlich gewesen wäre, wenn sie sich am Fundort aufgehalten hätte. Es kam erneut zu einem Gerichtsprozess, der am 5. Juni 1996 begann und am 24. April 1997 und am 24. April 1997 mit einem Freispruch aufgrund mangelnder Beweise endete. Man hatte nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten entschieden. Monika war überglücklich. Endlich hatte man ihr geglaubt. Und auch die Bevölkerung schien nun auf Monikas Seite zu sein. Zumindest löste der Freispruch bei den vielen Bürgern, die vor dem Gerichtsgebäude warteten, Begeisterung aus. Doch die Staatsanwaltschaft war nicht überzeugt. Sie legte Revision gegen den Freispruch ein. Es kam zu einem dritten Prozess. Dieser dauerte vom 2. September bis zum 22. Dezember 1999. Alle Indizien wurden neu bewertet und alle Zeugen noch einmal verhört. Am Ende wurde Monika erneut zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Richter Dr. Heinrich Gerke sagte in einem Interview dazu: Es ist ein Indizienverfahren, das ist klar. Denn die Tat hat niemand beobachtet und die Angeklagte ist nicht geständig. Aber es ist eine solche Menge an Beweisanhaltspunkten, dass kein vernünftiger Zweifel für das Gericht besteht, als dass es so gewesen sein muss, wie es die Anklage zugrunde gelegt hat. Auch dieses Mal legte Monika Revision ein, aber ihr Antrag wurde am 27. August 2000 abgelehnt. Sie musste ihre Strafe absitzen. Am 18. August 2006 wurde Monika Böttcher im Alter von 48 Jahren nach 15 Jahren Haft entlassen. Sie nahm zunächst einen Job in einer Anwaltskanzlei in Frankfurt an. In ihrer freien Zeit verfasste sie ein Buch über ihr Leben mit dem Titel »Ich war Monika Weimar«. Einige Zeit später zog sie nach Großbritannien, um dort ein ruhiges Leben führen zu können. Reinhard wiederum ist nach Monikas Verurteilung wieder zurück zu seinen Eltern gezogen. Ab 1989 war er wiederholt in einer Psychiatrie, aufgrund von paranoid-halluzinatorischer Schizophrenie former Psychosen. Während dieser Zeit versuchte er mehrfach, sich das Leben zu nehmen. Ihm war es die Jahre über wichtig, in der Nähe vom Philippstal zu bleiben, denn dort pflegte er aufopferungsvoll das Grab seiner Kinder. Als Monika aus der Haft entlassen wurde, sagte er dazu nur: Ich will sie nicht mehr sehen. Dafür hat sie mir zu viel Leid zugefügt. Sie hat mir mein Bestes genommen und meine Gesundheit ruiniert. Ich möchte sie nicht mehr sehen. 2012 verstarb Reinhard an einem Herzinfarkt. Bis heute ist unklar, wie Reinhards psychische Verfassung kurz vor dem Tod seiner Kinder war und ob dieser eine Rolle in dem Mord gespielt haben könnte. So, das war's auch schon mit der heutigen Episode. Sollte die Episode euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne mit 5 Sternen. Das wird mich mega freuen und auch gleichzeitig unterstützen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr die Episode hört und hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin. Ciao, Leute.